Es freut mich, dass wir heute unser Studium aus dem Galaterbrief fortsetzen können. Wir lesen die Texte aus Galater 3 von Vers 26. Denn ihr seid alle Gottes Kinder durch den Glauben an Christum Jesu. Denn wie viel euer auf Christus getauft sind, die haben Christus angezogen. Hier ist kein Jude noch Grieche, hier ist kein Knecht noch Freier, hier ist kein Mann noch Weib, denn ihr seid allzumal einer in Christus Jesus. Seid ihr aber Christi, so seid ihr ja Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, so ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, ob er wohl ein Herr ist aller Güter, sondern ist unter den Vormünden und Pflegen bis auf die Zeit, die der Vater bestimmt hat. Also auch wir, da wir unmündig waren, waren wir gefangen unter den äußerlichen Satzungen. Da aber die Zeit erfüllt ward, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weibe und unter das Gesetz getan, auf dass er die, so unter dem Gesetz waren, erlöste, dass wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr denn Kinder seid, hat Gott gesandt den Geist seines Sohnes in eure Herzen, der schreit: Abba, lieber Vater. Also ist nun hier kein Knecht mehr, sondern eitel Kinder. Sind's aber Kinder, so sind's auch Erben Gottes durch Christum. Aber zu der Zeit, da ihr Gott nicht erkanntet, dientet ihr denen, die von Natur nach nicht Götter sind. Nun ihr aber Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wie wendet ihr euch denn nun wieder zu den schwachen und dürftigen Satzungen, welchen ihr von Neuem andienen wollt? So, wir haben hier ein neues Bild, das der Paulus benutzt, um zu zeigen die Erlösung und das Werk der Erlösung des Menschen. Es ist das Bild des Erben. Nun, es ist im Zusammenhang mit der Verheißung. Aber wenn man nicht versteht dieses Bild, welches ja er aus der Bibel genommen hat, aus der Geschichte Abrahams letztendlich, holt sich der Apostel Paulus die Argumente, die er vorweist an die Galater. Was ist richtig und was ist falsch? Zu zeigen, ob man jetzt noch am Zeremonialgesetz festhalten soll oder nicht. Schauen wir uns doch mal das Bild an. Wer ist der Erbe? Die Erbschaft und der Segen. Wenn wir bei Abraham lesen, im 1. Mose, Kapitel 15, dann finden wir dort die folgende Geschichte. Nach diesen Geschichten begab sich, dass zu Abraham geschah das Wort des Herrn im Gesicht und sprach: Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham sprach aber: Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder, und dieser Eliezer von Damaskus wird mein Haus erben. Und Abraham sprach weiter: Mir hast du keinen Samen gegeben, und siehe, einer nach meinem Gesinde soll mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm: Er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach: Siehe gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm: Also soll dein Same werden. Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Soweit der Erbe. Wer ist der Erbe, der sich Abraham wünscht? Natürlich, Abraham wünscht sich einen Erbe für seine Güter. Aber Gott nimmt diese Idee, diesen Zustand, der physisch ist, und überträgt ihn auf die geistige Ebene. Und so sagt er dem Abraham: Der Erbe ist der Same. Und Paulus hat uns gesagt, dass der Same nur einer ist, und das ist Christus. Er ist der verheißene Erbe. Er ist auch der verheißene Erbe aus 1. Mose 3,15. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Derselbe soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. So, der verheißene Erbe, der verheißene Same ist niemand anders denn Christus. Er ist derjenige, der wiederum das, was der Adam verloren hat, zurückholen kann. Er ist der verheißene Erbe im Bilde der Erbschaft. So, er ist der Erlöser, aber im Bilde der Erbschaft ist es der Erbe. Nun, was ist die Erbschaft? Und ich denke, das ist wichtig, dass wir unterscheiden zwischen wer der Erbe ist und was die Erbschaft ist, weil es sind ja nicht dasselbe. Der Abraham will einen Erben für seine Erbschaft, die nicht der Eliezer übernehmen soll, sondern sein Erbe. Aber Gott kommt und sagt, was ist die Erbschaft? Und Gott sagt dem Abraham oder dem Abraham damals noch, die Sohnschaft ist das Erbe. Die Adoption zum Sohn Gottes ist das Erbe. Er sagt ihm wortwörtlich hier, ich bin dein sehr großer Lohn. So, die Erbschaft, die Gott anzubieten hat, ist die Sohnschaft. Als Adam geschaffen wurde, war er ein Geschöpf Gottes. Man könnte ihn eine Art Sohn nennen. Aber wenn wir lesen durch die Schrift und besonders den Hebräerbrief, so sehen wir, dass Christus der Mensch gewordene, der den Adam neu geschaffen hat, der wird jetzt der Sohn und er wird erhöht über alle Engel. Es ist der Mensch gewordene Sohn Gottes, derjenige, der überwunden hat den Sieg, den Gott durch die Auferstehung neu gebiert. Der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Er ist es, der erhöht wird über die Engel. Er war eine Zeit lang niedriger als die Engel und er wird jetzt erhöht zum Sohn. Aber er erhöht dadurch das ganze Menschengeschlecht. Das ganze Menschengeschlecht, das Christus darstellte, wird erhöht zu Söhnen und Töchtern Gottes. Deshalb werden die Erlösten Söhne Gottes sein. Sie werden die erhöhteste, das erhöhteste Geschöpf sein, das es im ganzen Universum gibt, das Adoptierte, das höher sein wird als die Engel. Weil welchem Engel hat Gott je gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich die Feinde lege zu deinen Füßen? So, wenn wir das Konzept des Erbes verstehen, wenn wir verstehen, was die Erbschaft ist, es ist eine Erhöhung des gefallenen Menschen. Jetzt wird das Geschlecht Adams nicht nur ein Geschöpf Gottes sein. Nein, es empfängt die Sohnschaft. Deshalb sagt Christus zu seiner letzten Gemeinde, zu Laodicea, wer überwindet, der wird mit mir sitzen auf meinem Thron. So wie ich auch überwunden habe und habe mich gesetzt auf den Thron meines Vaters. Wenn wir das verstehen, als Jesus auferstand und er sagte Maria, geh hin und sage zu den Jüngern und zu Petrus: Ich gehe zu eurem Vater und zu meinem Vater. Ich gehe zu eurem Gott und zu meinem Gott. Da war diese völlige Identifikation. Damit hat Christus die ganze Menschheit erhöht zu etwas, was sie hätte nie verdient. Wenn der Adam nie gefallen wäre, wäre er halt ein Geschöpf geblieben hier auf dieser Erde und hätte seine Aufgabe erfüllt, die ihm Gott gegeben hat. Aber jetzt, dadurch, dass der Menschensohn, dass Christus, Gottes Sohn, Mensch wird, wird durch den Sieg Christi die ganze Menschheit erhöht und sie bekommt die Sohnschaft. Wir sind adoptierte Söhne Gottes. Höher werden wir sein, denn alle anderen Geschöpfe, ganz in der Nähe Gottes, er wird mit uns wohnen und wir werden seine Kinder sein. Aber hier in der Erbschaft gibt es neben der geistigen Erbschaft auch die physische. Und das ist das neue Jerusalem. Das ist die Stadt oder das Land, von der Gott spricht. Hier im physischen Bereich. So, die Erbschaft hat zwei Teile. Sie hat die Erhöhung des menschlichen Geschlechtes. Ein jeder Erlöste wird zum Sohn oder zur Tochter Gottes. In Christus sind wir, die wir unter den Engeln geschaffen waren, über die Engel erhöht worden. Deshalb werden wir nicht irgendwo in diesem großen Universum wohnen und leben durch die Ewigkeit, sondern in der Stadt Gottes. Gott sagt selbst: Ich werde mitten unter ihnen wohnen. Das tut er mit keinen anderen Welten. Er ist für jeden da, aber nur der erhöhte Mensch, der Adoptierte in die Sohnschaft, bekommt ein Vorrecht, das niemand anders im Universum haben wird. Er wird wohnen dort, wo Gott wohnt. Alle, das Zentrum des Universums wird auf diese kleine Erde verlegt oder wie auch immer sie Gott neu schafft. Und alle Wesen, die je an Gott gebunden sind, werden auf diese Erde und nach Jerusalem kommen, nach der Stadt Gottes, die wir nächstes Mal sehen werden oder übernächstes, die Mutter ist aller Erlösten. So, die Erbschaft hat eine physische, das heißt eine geistige und eine äußerliche, eine innerliche und eine äußerliche oder eine persönliche und eine umstandsbegebene Anteil. Aber Gott sagt dem Abraham: Ich will dich zum Segen machen, als er ihn berief, in Kapitel 12 von 1 bis 3. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Freundschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Was ist der Segen? Was ist der Segen, der hier Gott dem Abraham verspricht als Folge? Der Paulus in Galater erklärt es klar. Er sagt hier, dass in Vers 8 Galater 3: Die Schrift aber hat es zuvor gesehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht. Darum verkündigt sie dem Abraham: In dir sollen alle Heiden gesegnet werden. Also werden nun die des Glaubens sind gesegnet mit dem gläubigen Abraham. So wer ist der Segen? Wer empfängt den Segen? Und das sind die Miterben. Das sind wir. Wir als Menschen empfangen den Segen, den Gott gegeben hat. Wir werden zu Miterben Christi. Hier sagt er, seid ihr aber Christi, so seid ihr ja Abrahams Same. Und nach der Verheißung erben. Das heißt, der Segen, der verbreitet wird auf die ganze Erde, durch den Glauben werden wir die Miterben dieser Erbschaft, die Christus, der Erbe, errungen und erkoren hat für uns. Mir ist es immer wichtig, dass wir eine klare Vorstellung haben von den Dingen. So der Erbe ist Christus. Wir haben durch Adam alles verloren. Aber durch die Erbschaft werden wir erhöht und wir werden zusammen mit Gott in seine Stadt, die er gebaut hat, wohnen. Alle, die des Glaubens sind, werden Miterben Christi und damit werden sie mit ihm regieren in alle Ewigkeit. So, schauen wir uns die Verheißung des Erben mal an. Hier am Anfang ist Gott und sein Gesetz. Hier ist der Adam, er ist im Gesetz, bis er Gott misstraut. Und indem er misstraut, bricht er das Gesetz und fällt somit aus dem Gesetz, aus unter dem Gesetz. Seine innere Natur verändert sich. Jetzt ist er unter dem Gesetz. Er ist unter dem Gesetz und er wird vom Gesetz verdammt, er kann es ja nicht mehr halten. In diesem Zustand ist er verloren. Und jetzt gibt ihm Gott die Verheißung des Erben. Und der Erbe wird Adam durch sein Vertrauen wieder zurückbringen ins Gesetz zum Vertrauen auf Gott. Das ist der Erlösungsplan, wie ihn Gott uns in Kürze, in einer kleinen Skizze offenbart. Wir selbst können uns nie mehr befreien. Ganz egal, was wir täten, wir können unsere sündige Natur aus uns nicht mehr entfernen. Wir sehen sie nicht mal. Ohne den Erlöser würden wir keiner sich selbst sehen und keiner könnte aus der Sache herauskommen. So ohne den verheißenen Erlöser gibt es keine Erlösung. Ich hoffe, dass wir das verstehen, weil dann können wir auch sehen, wie das Vorbild und die Realität, die Sklaverei des Volkes Israel oder der Nachkommen Abrahams und unsere Sklaverei der Sünde, wie wir aus dieser herauskommen. Wir wollen ein wenig anschauen die Geschichte in 1. Buch Mose, Kapitel 15. Weil sie ist eine sehr bezeichnete Geschichte. Der Paulus stützt sich auf sie, als er uns sowohl den Galaterbrief, den Römer und auch den Hebräerbrief schreibt. Für ihn ist die Geschichte, das Studium, wie Gott dem Abraham gezeigt hat, den Weg der Erlösung, das Vorbild, wird ihm so deutlich gemacht, dass er die Realität versteht. So, hier, nachdem Abraham glaubt, sagt jetzt in Vers 7, Kapitel 15, Gott zu ihm, ich bin der Herr, der dich von Ur in Chaldea ausgeführt hat, dass ich dir dies Land zum Besitz gebe. Also ist im verheißenen Land sozusagen. Abraham aber sprach, Herr, Herr, wobei soll ich es merken, dass ich es besitzen werde? Und er sprach zu ihm, Bringe mir eine dreijährige Kuh und einen dreijährigen Ziege und einen dreijährigen Widder und eine drei Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte ihm solches alles und zerteilte es mitten voneinander und legte ein Teil dem anderen gegenüber, aber die Vögel zerteilte er nicht. Und die Raubvögel fielen auf die Asche und Abraham scheuchte sie davon. Da nun die Sonne am Untergehen war, fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Und siehe, Schrecken und große Finsternis überfiel ihn. Da sprach er zu Abraham: Das sollst du wissen, dass dein Same wird fremd sein in diesem Lande, das nicht sein ist. Und da wird man sie zu dienen zwingen und plagen 400 Jahre. Aber ich will richten das Volk, dem sie dienen müssen. Demnach sollen sie ausziehen mit großem Gut. Und du sollst fahren zu deinen Vätern mit Frieden und in gutem Alter begraben werden. Sie aber sollen nach vier Mannes Leben wieder hierher kommen, denn die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll. Als nun die Sonne untergegangen und finster geworden war, siehe, da rauchte ein Ofen und eine Feuerflamme fuhr zwischen den Stücken hin. An dem Tage machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deinem Samen will ich dies Land geben, von dem Wasser Ägyptens an bis an den großen Euphrat, die Kenniter, die Kenisiter, die Kadaniter, die Kananiter, die Hethiter, die Perisiter, die Riesen, die Amoriter, die Kamaniter, die Gigasiter, die Jebusiter. So alle diese Stämme, alle diese Menschen, die dieses Land damals inne hatten, sollten das Erbe werden der Nachkommen Abrahams. So, schauen wir uns an. Dem Abraham wird verheißen ein Land. Und die Söhne Abrahams sind die Miterben, die leiblichen Nachkommen Abrahams. Und wir haben natürlich auch die Miterben, die geistlichen Nachkommen Abrahams, so wie wir sehen werden und der Apostel Paulus es beschreibt. Beide sind Sklaven. Damals, als Gott es dem Abraham dargibt, noch nicht. Aber er sagt es ihm: Dein Nachkommen wird Sklave sein. Sklaven der Ägypter. Die geistlichen Nachkommen Abrahams sind die Sklaven der Sünde, des Teufels. Er sagt es ja hier in Galater 4, Vers 8, aber zu der Zeit, da ihr Gott nicht erkannte, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Solange man Gott nicht erkennt, ist man ein Sklave der Sünde und des Teufels. So werden wir geboren. Deshalb nimmt Gott dieses Bild, dieses Vorbild der leiblichen Gefangenschaft, damit der Abraham versteht die geistliche Gefangenschaft. Und auch wir müssen das verstehen, sonst ist uns das Bild nichts wirklich nütze. Aber wir brauchen aus der Sklaverei einen Retter für die Kinder Israel, für die leiblichen Nachkommen Abrahams war es Mose. Gott erwählte Mose, um sein Volk zu retten aus dem Ägyptenland. Das ist ein Bild für Christus. Moses ist ein Bild für Christus. So wie Moses das Volk aus der Gefangenschaft Ägyptens hinausführt, so ist Christus derjenige, der aus der geistigen Gefangenschaft herausführt. Es gibt aber auch einen Zeitraum der Gefangenschaft. Gott sagt den Zeitraum für die Nachkommen, die leiblichen Nachkommen Abrahams deutlich voraus, sagt 400 Jahre. Und es gibt auch einen Zeitraum, bis Christus erscheint, von dem Sündenfall, von der Schöpfung der Erde bis zum Erscheinen Christi vergehen 4000 Jahre. Das sind die Bilder, bis der verheißene Erlöser kommt. Der eine befreit aus der physischen Gefangenschaft, der andere aus der geistigen. Deshalb ist das Bild so wichtig, dass wir es verstehen. Als Moses die Kinder Israel ausführte aus Ägypten, musste etwas passieren. Die Übernahme des Erbes erfordert den Tod. Ohne Tod können die Miterben ihr Erbe nicht haben. Hier haben wir die leiblichen Miterben, Nachkommen und die geistlichen Miterben. Was und wer musste sterben, damit Moses die Kinder Israel aus Ägyptenland ausführen konnte? Es mussten die Erstgeborenen der Ägypter sterben. Deshalb mussten die Kinder Israel in der 10. Plage die Türpfosten streichen mit dem Blut des Lammes, damit die Erstgeborenen, die in Ägypten fallen sollten, nicht auch bei ihnen fallen würden. Diese Versiegelung war eine Versiegelung der Erstgeborenen, dass sie nicht sterben sollten. Aber alle Erstgeborenen der Ägypter mussten sterben, bevor Pharao bereit war, das Israel gehen zu lassen. Für die Geistigen stirbt der Erstgeborene Gottes. Ohne seinen Tod, ohne sein Kommen, können wir nicht aus der Not herauskommen, können wir kein Erbe antreten. So ist es wichtig, dass am Kreuz wir verstehen, die Ursache, das Misstrauen, die sündige Natur entfernt werden musste und die Wirkung, das, was sie gemacht hat in Christus, wurde sowohl die sündige Natur als auch ihre Folgen abgetötet. Durch die Auferstehung kam er zum Vorschein, wurde der zweite Adam. Er wurde der Erstgeborene, wenn man so will, und er wurde der Priester, der Melchisedek, der erkoren ist, der ausgesucht ist von Gott, ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks im Himmel. So, lasst uns das klar machen. Da gibt es viel geistige Lektionen aus der Geschichte, aus dem Vorbild. Das Volk Israel zieht aus Ägypten mit großem Gut an der Front mit Moses. Aber sind sie schon im Land Kanaan, als sie ausgezogen sind? Natürlich nicht. Und das ist wichtig zu verstehen. Der Auszug aus Ägypten ist die neue Geburt. Es ist das, wo in der Bibel sozusagen die Taufe ist. Der Paulus nimmt es auch und sagt, als sie durch das Rote Meer gegangen sind, wurden sie sozusagen getauft. Das ist ein Bild dafür, was er hier verwendet in Kapitel 3, Vers 27, denn wie viele eurer auf Christum getauft sind, die haben Christum angezogen. Das heißt, die, die in Christus gestorben sind, deren sündige Natur zur Seite gelegt worden ist, die haben Christus angezogen. Und deshalb sind sie eine neue Kreatur. So, der Auszug aus Ägypten, der sofort danach durch das Rote Meer geht, ist ein Bild der Bekehrung, der Buße und der Taufe. Aber sind sie schon im verheißenen Land? Natürlich nicht. Aber viele Menschen, heute glauben die Christen, wenn sie getauft sind, wenn sie durchs Rote Meer durch sind, dann sind sie schon am Ziel. Aber der Hebräerbrief sagt deutlich, es ist noch nicht das Ziel erreicht, wenn jemand aus der Gefangenschaft beginnt auszuziehen. Weil hier im Hebräerbrief sagt er so deutlich, im ersten und im zweiten Kapitel, wo es darum geht, dass die Israeliten sind nicht eingezogen in das Land und mussten in der Wüste sterben, weil sie nicht geglaubt haben. So, Christus musste deshalb so wie wir werden, damit er uns aus unserer Not errettet. Es ist Kapitel 3, Vers 17. Über welche aber ward er entrüstet, 40 Jahre lang? Ist nicht über die, die da sündigten, deren Leiber in der Wüste verfielen? Welchen schwur er aber, dass sie nicht zu seiner Ruhe kommen sollten, denn den Ungläubigen. Und wir sehen, dass sie nicht haben können hineinkommen, um des Unglaubens willen. So einmal errettet Gott sie. Aber als sie errettet sind, muss der Glaube geprüft werden, muss wachsen. Man kommt einfach nicht so hinein ins Land Kanaan, nachdem man neu geboren ist. Es gibt einen Weg, der beschritten werden muss. Auch Ellen White beschreibt diesen Weg, der breit ist am Anfang und immer schmaler wird, immer schmaler, bis der Weg ganz zu Ende ist. Der Glaube ist nur noch, der uns hält. Wir haben keinen Boden mehr unter den Füßen. Es ist nur noch der Glaube, der uns im letzten Abschnitt ins Land Kanaan bringt. So, ich möchte doch klar machen, dass wir übernehmen, wir gehen aus der Sklaverei. Aber der Auszug aus der Sklaverei ist der Beginn des Weges, um dann ins Land Kanaan einzuziehen. Und ja, um ins Land Kanaan einzuziehen, muss ja das Land zuerst gereinigt werden. Und genauso wie damals die Kinder Israel die Völker dort vernichten mussten. Genauso im Bild wird während der sieben Plagen der Zorn Gottes alle die vertilgen, die nicht bereit sind, die nicht gewählt haben, aus der Sünde herauszukommen. Wenn Jesus Christus kommt, sterben alle, die nicht gläubig sind. Der Anblick, seine Herrlichkeit tötet sie, während seine Herrlichkeit die lebendigen Heiligen nicht tötet, weil sie werden verwandelt und die Auferstehen stehen verwandelt auf und sie können blicken in die Augen ihres Erlösers. So im Bild, das heißt im Vorbild der Kinder Israel, da sind sehr, sehr viele, ich habe jetzt nur einige Dinge herausgenommen, die sehr einfach zu verstehen sind, damit wir den Weg des Gläubigen verstehen. Er beginnt am Kreuz mit der Neugeburt, aber er endet nicht am Kreuz, sondern er endet am Sieg, am völligen Sieg des Glaubens. Deshalb, wenn wir nicht verstehen, dass der Glaube wachsen muss, wenn wir nicht verstehen, dass es ein Prozess ist von der Krippe, wenn man so will, vom Leben Jesu bis zur Auferstehung, von dem, wo wir anfangen, aus der Gefangenschaft frei zu werden, bis zu der Ankunft, gibt es einen Weg zu beschreiten. Da muss unser Glaube wachsen, bis er vollkommen ist. Bis er der Glaube Jesu geworden ist. Dann sind wir bereit. Dann wird Christus kommen. Deshalb in Offenbarung 14, 12 ist das so deutlich geschrieben. Hier ist die Geduld der Heiligen. Hier sind erhalten die Gebote Gottes und haben den Glauben Jesu. Das ist, was wir brauchen. Dieser Glaube Jesu muss zu unserem Glauben werden. Und dafür gibt es einen Kampf zu beschreiten. Das Erbe zu übernehmen, das auf uns wartet, wird nicht ohne Kampf bestritten. Deshalb mussten die Kinder Israel mit denen, die dort das Land besaßen, kämpfen. Es fragen sich manche natürlich, warum hat das Gott so benutzt? Damit er uns klar macht, wir haben einen Feind. Der Feind ist in uns. Dieser Feind muss überwunden werden. Und zwar bis zum Ende. Wir brauchen eine Veränderung unserer Natur. Sonst können wir nicht ins verheißene Land eingehen. Auch wenn wir einst auszogen, so wie die Juden, mit großem Gut. Bis wir ins Land kommen, müssen wir kämpfen. Ein Kampf mit dem Feind, es ist unser inneres Ich, das sich so schnell verführen lässt von den Dingen außerhalb von uns, von der Welt, von den Dingen, die uns der Böse anbietet, als Befriedigung unserer Bedürfnisse. Aber das, wenn wir im Glauben wachsen, werden wir überwinden. Am Ende stehen die Überwinder mit Jesus auf dem Berg Zion. Sie haben nicht mit Mächten gekämpft, im Sinne von Menschen, so wie die Israeliten, als sie die Kanaaniter und Jebusiter und wie sie alle hießen, eingenommen haben. Sie haben gekämpft mit ihrem eigenen Ich. Und durch das eigene Ich hat natürlich der Böse einen klaren Eintritt in unser Leben. Solange das lebt, sind wir seine Gefangenen. Solange das Ich noch uns betrügt, sind wir nicht völlig freie Wesen. Wir werden erst frei mit der Zeit, mit dem Glauben, den wir lernen, auf der wächst in uns. Lasst uns deshalb klar machen. Der Paulus sagt hier in Galater sehr schön, dass wir in einem Kampf sind. Und wir werden den Kampf auch weiter in Galater Kapitel 5 sehen. Wir sind berufen zur Freiheit. Ja, als ich bekehrt wurde am 7. Juni 2003, hat Gott mich von vielem befreit aus meiner Vergangenheit. Aber das war nur der Gipfel vom Eisberg der Befreiung. Damals hatte ich einen Glauben, der war ganz winzig. Er hat ausgereicht, dass ich den Glauben Jesu angenommen habe. Jetzt ist er gewachsen und er muss noch viel wachsen. Ich weiß noch nicht, wo das Ende ist. Aber ich möchte am Ende als Sieger dastehen. Weil erst er, der treu ist bis ans Ende, wie der Jakobus es sagt, in Kapitel 1, es 12. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. So, das Erbe ist schon vorbereitet, aber wir sind noch nicht fertig. Ich denke, es bezieht sich auf uns, auf unseren geistigen Zustand. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, so ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, ob er wohl ein Herr ist aller Güter. So, hier ist es. Gott hat das Erbe für uns vorbereitet. Haben wir es schon in Empfang genommen? Sondern er ist unter den Vormündern und Pflegen, bis auf die Zeit, die der Vater bestimmt hat. Also auch wir, da wir unmündig waren, waren wir gefangen unter den äußerlichen Satzungen. Da aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weibe und unter das Gesetz getan, auf dass er diese unter dem Gesetz waren, erlöste, dass wir die Kindschaft empfingen. So, Christus, der Erbe, hat gesiegt. Die Kindschaft in ihm ist errungen. Weil ihr denn Kinder seid, hat Gott gesandt den Geist seines Sohnes in eure Herzen. Der schreit, aber lieber Vater. Das ist die Neugeburt. Das ist das, was er beschreibt in Römer 8. Wenn wir Teilhaber werden des Geistes Christi, sind wir von Neuem geboren. Aber so wie er auch im Vers Kapitel 8 beschreibt, dass das ein Weg ist. Die ganze Kreatur wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. So sagt er auch hier. Also ist nun kein Knecht mehr, sondern eitel Kinder. Sind es aber Kinder, so sind es auch Erben Gottes durch Christum. Und er spricht hier das geistige Erbe an, die geistige Natur, die Umwandlung unserer Natur. Aber das körperliche, also das neue Jerusalem, die Stadt und die endgültige Erfüllung, dass wir zusammen mit dem Vater wohnen, das steht noch davor. Das, darauf hoffen wir, dafür kämpfen wir, dafür leben wir. So lasst uns wissen, wir haben durch den Glauben die Kindschaft empfangen. Im Herzen, im Glauben wissen wir, wir sind die Miterben Christi. Aber jetzt muss ich das noch auch erfüllen. Deshalb müssen wir wandeln auf dieser Erde und einen Kampf durchgehen, bis wir sehen unseren Erlöser kommend, bis er sich offenbaren wird, bis er unser Leben, Kolosser 3, Vers 1, seid ihr nun mit Christus auferstanden, so suchet, das droben ist, da Christus ist, sitzend zu der Rechten Gottes. Trachtet nach dem, das da droben ist, nicht nach dem auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in der Herrlichkeit. Das ist noch Zukunft. Aber bis dann müssen wir diesem Rat folgen, den er hier sagt. So tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind, Hurerei, Unreinigkeit, schändliche Brunst, böse Lust und den Geiz, welcher ist Abgötterei. Um welche Willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Unglaubens? So, die Kinder des Glaubens müssen doch ganz klaren Unterschied machen, in welchem auch ihr Weiland gewandelt seid, da ihr da drinnen lebtet. Nun aber legt alles ab von euch, den Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde. Lüget nicht untereinander, zieht den alten Menschen mit seinen Werken aus und zieht den neuen an, der da erneuert wird zu der Erkenntnis nach dem Ebenbild des, der ihn geschaffen hat. Da nicht ist Grieche, Jude, Beschneidung, Vorhaut, Ungrieche, Süße, Knecht, Freier, sondern alles und in allem Christus. So, da möchte ich nichts mehr hinzufügen. Lasst uns unseres Erbes bewusst werden. Und lasst uns ablegen, alles, was uns hier hindert, damit, wenn er unser Leben sich offenbart, wir auch mit ihm offenbar werden in der Herrlichkeit. Amen.